Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Männer hier vorstellen muss für die Frage- und Antwortstunde. Aber einige kennen die vielleicht noch nicht. Tom Pennington kennt ihr, der hat schon gesprochen. Einer meiner Lieblingspastoren. Und ich sollte dazu auch sagen, dass ich mit Tom über 10 Jahre gearbeitet habe, auch bei Grace to You. Alles Gute, was es an mir gibt, das verdanke ich Tom. Denn er hat dazu beigetragen, dass Grace to You überhaupt funktioniert hat all die Jahre. Vieles, was er ins Leben gerufen hat, das ist heute noch da. Steve Lawson, den kennt ihr auch. Er ist einer meiner Lieblingsprediger. Und ich kann immer wieder etwas lernen. Ich liebe es, wie er die Geschichte einarbeitet in seine Predigten. Bei ihm kann ich nicht einfach einschlafen, bei ihm muss ich zuhören. John MacArthur, ihm verdanke ich auch sehr, sehr viel. Ich war eine theologische Pfeife, als ich ihn getroffen habe, aber er hat mir so fast alles beigebracht, was ich weiß in Bezug auf das Wort Gottes. Und ich könnte noch viel sagen, aber das tue ich jetzt nicht. Justin Peters möchte ich euch noch vorstellen. Er lebt in Oklahoma. Dort ist mein Vater aufgewachsen. Ich habe ihn vor kurzem dort auch besucht. Ich liebe ihn. Er ist ein großartiger Sprecher mit viel Leidenschaft im Herzen. Und ich glaube, er hat mehr getan als irgendein anderes Individuum, um aufzudecken, was alles Falsches läuft bei der sogenannten Wort des Glaubensbewegung. Und er hat auch die Fähigkeit, auf YouTube Dinge zu finden, die wir sonst nie finden würden. Und ich frage mich, wie er das macht. Ihr werdet das noch sehen. Auch heute werden einige Videos dann gezeigt. Und Todd Friel ist der beste Radiosprecher, den ich kenne. Er ist ein ganz verdorbener Mann. Und ich sage das mit allem Respekt. Er hat mich ganz bewusst oft bloßgestellt auf Radio, aber ich höre immer wieder zu und ihr solltet das auch machen. Das Erste, was ich von ihm gehört habe, war eine Radioshow aus Minneapolis. Er war lustig, sehr energetisch. Und ich dachte, jemand muss ein bisschen runterholen. Und ich dachte, der Junge wird noch ganz böse Probleme kriegen. Aber je mehr ich ihm zugehört habe, desto mehr dachte ich, er weiß genau, wo er die Linie ziehen muss. Und er geht genau bis an seine Grenzen, aber nie darüber hinaus. Und er fragte mich mal, ob wir irgendetwas von John MacArthur benutzen können in meiner Radioshow. Einfach das, was ich will. Ich sagte, nein, das kannst du vergessen. Ich sagte, nee, vergiss es. Und dann habe ich mehr und mehr zugehört, was er im Radio macht. Und dann habe ich ihm zurückgeschaut und gesagt, weißt, ich vertraue dir, mach das einfach. Und das hat er auch getan. Und dafür möchten wir ihm auch danken. Er ist wirklich ein echter Bruder im Dienst. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt, weil Todd wird nämlich diese Frage- und Antwortstunde jetzt leiten. Das ist wie wenn ich vor dem Zeigsam Worms stehe im Jahre 1521, na klar, Steve Lawson weiß, wann das war. Einer dieser Herren im dunklen Anzug unterscheidet sich von den anderen. Und damals wurde Luther aufgefordert, er solle alles zurückrufen. Und nach einem Tag hat er dann gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und er hat es auf Deutsch und Lateinisch gesagt, damit sicher alle es verstehen. Und ich habe mich oft gefragt, was gab ihm die Kraft, so mannhaft zu sein, so standhaft. Und ich frage mich, wieso hat er sich einen Tag Zeit erbeten, um Antwort zu geben? Es ist eine Riesenkirche dort, wo er sich verantworten muss. Und vielleicht war er einfach auch nur eingeschüchtert, genauso wie ich jetzt eingeschüchtert bin, hier diese Fragen-Antwort-Stunde zu leiten. Naja, auf YouTube sehe ich das mir gerne an, aber jetzt bin ich selber hier dran. Es gibt zwei Fragen-Antwort-Stunden und ich werde versuchen, sehr theologisch zu sein. Und morgen werde ich das dann sehr praktisch werden. Ich gehe davon aus, dass ihr so seid wie ich und ihr kennt wahrscheinlich wie ich auch Leute, die in dieser Bewegung drinstecken und ihr fragt euch wahrscheinlich auch, wie gehe ich damit um, mit diesen Leuten, mit Dingen in der Gemeinde. Und das ist das, was wir morgen machen werden, zum größten Teil. Ihr habt aber auch Fragen eingereicht, viele Fragen. Ich habe sie hier auf meinem iPhone und wir werden versuchen, große Kategorien hier von Fragen in Angriff zu nehmen. Und in den kommenden Tagen oder Wochen werden wir auch versuchen, über Grace to You auf der Webseite alle eure Fragen zu beantworten. Übrigens, wenn ihr an der Konferenz wart und ihr nicht Nachrichten schauen konntet, naja, so ist es. Ja, wir sind ja an der Konferenz namens Fremdes Feuer. Nächstes Mal geht es um fremdes Wasser, wo wir darüber reden, wie man durch die Taufe errettet wird. Nee, jetzt im Ernst. Einige Worte möchte ich zuerst unter die Lupe nehmen, die man oft hört in der charismatischen Bewegung. Und ich werde charismatische Bewegung in einer sehr breit gefächerten Art und Weise anwenden. Und ich möchte von euch eine Antwort hören in Bezug auf, wie Sie sich Dinge vorstellen und wie sie tatsächlich sind. Und dazu werde ich auch einige Videos zeigen, die einfach veranschaulichen, was in der Bewegung läuft. Ich möchte, dass ihr seht, was da alles abgeht in dieser Bewegung, nicht um darüber zu lachen, weil einige dieser Dinge sind wirklich sehr extrem, sondern wir wollen wirklich Bezug darauf nehmen. Und das erste Wort, das Begriff, ist das Wort Feuer. Man hört es sehr oft in charismatischen Kreisen. Hier jetzt die Videos dazu. Das ist Rodney Howard Brown, der sich selbst Barkeeper des Heiligen Geistes nennt. Das ist eine andere Gruppe, die in der charismatischen Bewegung, eine Musikband, die von jungen Leuten oft besucht wird in Konzerten. Hauptsächlich junge Leute haben dieses Konzert besucht. Dieser Song geht übrigens 17 Minuten lang. Sie rufen in diesem Lied Feuer vom Himmel herunter und das ist ein Thema, was wir immer wieder sehen. Theologisch gesehen wollen wir, dass Feuer aus dem Himmel kommt. Justin kann darauf wahrscheinlich Bezug nehmen. Oft geht es um Gefühle, um ein Brennen, ein Feuer, das man im Herzen fühlt. Wie reagieren wir darauf, wenn diese Dinge herbeigerufen werden? Ich kann nur annehmen, dass Sie sich auf Apostelgeschichte 2 beziehen. Dort geht es darum, dass Feuer ein Hinweis darauf war, dass der Geist eben kommen würde und er kam dann Und es gab die sogenannte Zungenrede, um die Apostel darin zu bestätigen, in dem, was sie taten, beziehungsweise in der Botschaft, die sie gebracht haben. Und die Botschaft war auch, dass die Juden zum größten Teil ausgeschlossen sein würden von der Gemeinde. Und in dem Sinne finden wir Feuer in einem Kontext. Und wenn wir das davon loslösen, dann haben wir ein Problem. Ja, müssen aber auch wissen, Pfingsten, das ist ein einmaliger Event, das kommt nicht wieder. Diese Realität finden wir nicht mehr nachher. Pfingsten jetzt zu nehmen und daraus einen Witz zu machen, wie wir das gerade gesehen haben, als könnten wir tatsächlich Feuer vom Himmel herunterrufen, ist nicht nur unbiblisch, es ist einfach Dummheit. Es ist aber noch mehr, es ist auch eine Manipulation. Es geht darum, den Verstand zu kontrollieren. Rodney Howard Brown ist jemand, der die Leute einfach an der Nase rumführt. Er hat das seit Jahren gemacht. Das ist einfach sein Ding. Hier geht es darum, den Verstand von Leuten zu manipulieren, eine Form von Gehirnwäsche sogar. Es ist aber auch anders ausgesprochen, eine dämonische Sache, die sich hier abspielt. Feuer ist heruntergekommen in Levitikus 3:13 und es ist runtergekommen, um diejenigen zu verzehren, die ein Opfer gebracht haben, was des Herrn nicht würdig war. Ja, Johannes der Täufer hat von der Taufe im Feuer gesprochen, aber darum ging es um Gericht. Und diese charismatische Bewegung, die Worte missbraucht außerhalb des Kontextes, das ist einfach eine schlimme Sache. Sie werfen mit Begriffen herum und damit manipulieren sie Leute und verpassen ihnen eine Gehirnwäsche. Feuer, damit kann man viele Dinge in Verbindung bringen, wie Energie, Hitze, Macht. Naja, damit kann man Leute bestens manipulieren. Das nächste Mal, wenn Feuer vom Himmel kommen wird, wird die ganze Welt gerichtet werden. Gott wird die Welt nicht mehr mit Wasser richten, sondern mit Feuer. Und alles wird sich auflösen in die Grundelemente. Es ist quasi die Rückschöpfung, die Entschöpfung all dessen, was Gott gemacht hat. Und ich glaube, niemand, der wirklich bei gesundem Verstand ist, würde nur schon daran denken, Feuer vom Himmel zu rufen, weil das ist ein Bild für Gericht. Ihr werdet getauft werden durch den Heiligen Geist und durch Feuer, und zwar ist damit die Rede von Gericht. Ein zweites Wort, was wir immer wieder hören, und dazu wollen wir uns auch ein Video anschauen, ist die Salbung. Und wir sehen uns kurz an, wie Salbung in charismatischen Kreisen gehandhabt wird. Auch das geht ziemlich lange. Er salbt hier die Leute, die Masse. Man hört das Wort sehr oft. Was ist aus biblischer Sicht die richtige Sicht, die Erkenntnis von Salbung? Die Schrift lehrt, dass wenn du ein Christ bist, dass du gesalbt bist. Wenn du wiedergeboren worden bist durch den Geist Gottes, dann bist du gesalbt. Es ist nicht ein Gefühl, es ist Realität. 1. Johannes 2, 20. Das ist nicht etwas, was nur einige Christen erleben oder erfahren und die anderen nicht, die normalen Christen nicht, sondern das ist das. Es ist nicht so, dass Christen in verschiedene Klassen unterschieden werden, nämlich die, die gesalbt sind und die, die es nicht sind, sondern alle, die in Christus sind, sind gesalbt. Es gibt nicht unterschiedliche Kategorien oder Klassen von Christen. Wir sind alle eins in Christus. Das ist eine falsche Sicht, ein falsches Verständnis von einer biblischen Realität und man versucht damit, die Leute zu manipulieren, ihre Gefühle, ihre Motivation. Und man versucht auch dadurch eben Irrlehrer auf ein Podest zu stellen und aufzuzeigen, dass sie eben mehr sind als andere. Sie haben einen einzigartigen Zugang zu Gott, meint man, und diese vermeintlichen geistlichen Führer haben eine direkte Pipeline zu Gott, um dann eben die Macht Gottes zu den Leuten fließen zu lassen. Und so isolieren sie sich quasi von jeder Form von Kritik. Du hast mir nichts zu sagen. Ich habe die Salbung. Gott hat zu mir gesprochen. Aber, naja, spielt keine Rolle. Wenn du das, was ich sage, nicht in der Schrift findest, macht das nichts, weil ich habe eben die Salbung. Naja, und wir können nichts gegen sie sagen, weil wenn sie sich als gesalbt sehen und direkt von Gott Offenbarung bekommen, wer sind wir, das zu kritisieren? Die Salbung ist die Verheißung der Schrift, dass wir den Geist bekommen haben, um erleuchtet zu werden und das Wort zu verstehen. Wir haben nicht nur den Geist, sondern wir haben den Geist, der das Wort verfasst hat und uns auch als Lehrer hilft, es zu verstehen. Wir müssen eben nicht mit menschlicher Weisheit unterwiesen werden, sondern der Geist ist derjenige, der uns in die Wahrheit führt. Und jeder Gläubige, jeder Christ hat diese Salbung, den innewohnenden Geist, damit wir eben verstehen, worum es geht und auch durch ihn gestärkt werden, das Leben zu leben. Wir wissen, dass der natürliche Mensch nichts wahrnimmt von Gott, aber wir haben den Sinn Christi, 1. Korinther 2, 16, wir haben den, weil der Geist uns in die tiefen Dinge Gottes einführt. Das ist die Salbung. Aber es ist eben so, dass die Charismatiker diesen Begriff benutzen im Sinne des Alten Testaments, wo es Könige und Priester gab und gewisse Leute wurden dann eben gesalbt und haben dann eine besondere Stellung eingenommen und damals waren sie so erhoben, dass man sie überhaupt nicht kritisieren konnte, denn sie hatten eben die Salbung von Gott. Das andere, was es dazu zu sagen gibt, das ist purstes Heidentum. Das hat absolut nichts zu tun mit Christentum. Es ist eine Blasphemie des Heiligen Geistes. Man macht sich lustig über das Wort Gottes und es ist traurig, wenn man solche Dinge tut im Namen des Herrn. Ich weiß nicht, wie diese Leute das Feuer überleben, das eigentlich vom Himmel kommen sollte, um sie zu verzehren. Es ist erstaunlich, wie geduldig unser Gott tatsächlich ist. Und wenn du je Zweifel hast an der Gnade und Güte und Geduld Gottes, dann schau, wie lange er diese Sache toleriert und zuschaut. Warum ist er aber so geduldig? Weil es in dieser Bewegung immer noch Leute gibt, die herausgerettet werden müssen. Deshalb ist er so geduldig. Naja, du machst eben die Orgel und ein Cello, aber wir haben unsere eigene Art und Weise, Gottesdienst zu üben und Musik zu spielen. Was ist falsch daran? Naja, ganz einfach. Es hat nichts mit Anbetung zu tun. Es ist absolut gedankenlos. Es macht einem dumm. Es hat nichts mit Anbetung Gottes zu tun. Anbetung geht nur in die Höhe, wenn wir ein tiefes Verständnis, eine tiefe Erkenntnis der Wahrheit Gottes haben, je besser wir Gott kennen, desto höher geht unsere Anbetung. Anbetung steht in direkter Verbindung zu deiner Theologie, zu deiner Erkenntnis. Je mehr du die Wahrheit verstehst, desto besser, kann man sagen, kann man Gott anbeten. Man braucht nicht zwingenderweise Musik, um anzubeten. Ich wünschte mir manchmal, dass wir überhaupt keine Musik hätten und dass wir nicht mit diesen Erregungen zu tun hätten, die manchmal unsere Gedanken einzulullen versuchen. Wenn wir eine kleine Sicht von Gott haben, dann werden wir auch genauso oberflächlich, inhaltlos Gott anbeten, beziehungsweise es ist nichts anderes als eine Hysterie. Diese Art von emotionalem Überfluss kann man irgendwie herbeiführen, wenn man weiß, wie man die Leute manipulieren kann und sie einfach in die Gedankenlosigkeit führt. Warum singen wir die Lieder, die wir hier singen? Weil darin eine tiefe Theologie ist. Es geht nicht darum, dass wir deine Gefühle hier zum Überfließen bringen. Nein, es geht darum, dass wir Theologie in gesungener Form haben. Ich brauche nicht Feuer, 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 Feuer. Wir brauchen auch nicht unendliche Wiederholungen von inhaltslosen Versen. Nein, die Anbetung dient dazu, die Wahrheit zu vertiefen. Und gute Lieder haben eben Strophen und nicht dasselbe Wort, was 100-mal hintereinander einfach wiederholt wird, ohne dass darin irgendeine Theologie steckt oder unser Verstand damit erreicht wird. Das hat nichts mit Anbetung zu tun, das ist nicht mal christlich. Das ist einfach nur ein Rockkonzert. Und es ist schlicht und einfach so, dass man mit Rockmusik die Leute gut manipulieren kann. Und du sagst also, die theologische Tiefe dessen, was wir gerade gesehen haben, ist gleich null. Ja? Das nächste Wort, der nächste Begriff, Herrlichkeit. Und wir sehen auch hierzu ein Video. Das ist ein Mann namens John Crowder. Ich weiß nicht, warum er immer beliebter wird, aber irgendwie schafft er es doch, immer wieder Leute hinter sich zu bringen. John Crowder, der hier die betrunkene Herrlichkeit erfährt.
21. This is a church we are going to be talking about in more detail. It's in Redding, California. I know we have some pastors here from Redding, California.
Die Gemeinde ist in Redding, California.
It's extraordinarily large. Und zwar
in der Bethel-Gemeinde. Und hier geht es darum, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Hier kommt die Herrlichkeit Gottes direkt aus dem Himmel, meinen Sie. Das war es. Da habt ihr gesehen, wie die Herrlichkeit aus dem Himmel kommt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist inhaltslos, sinnlos, Blasphemie. Ich habe an Mose gedacht. Er wollte auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Er wollte sie erkennen. Die Herrlichkeit Gottes ist ein hebräisches Wort, Kavod, das spricht von Gewicht, von Inhalt. Und es ist so erstaunlich, dass wir jetzt auf den Boden fallen und Gott anbeten. Aber wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart, dann musste er Mose in die Kluft stellen. Aber die wahre Herrlichkeit war, als er seinen Namen ausgerufen, als er Mose erkennen ließ, wie er ist in Wahrheit und Gnade. Wenn das die Herrlichkeit Gottes gewesen wäre, dann wäre jeder in diesem Gebäude tot. Alle wären tot umgefallen. Denn selbst Mose konnte die Herrlichkeit Gottes nicht anblicken. Die einzige Art und Weise, wie die Herrlichkeit offenbart werden konnte, ohne dabei zu sterben, war, als sie kam in der Person Jesus Christus und verborgen war unter dem Fleisch. Und als Jesus auf den Berg der Verklärung ging, da hatte Gott die Jünger, die dort waren, beschützt. Sie sind nur in ein Koma gefallen, sie sind nicht tot umgefallen, als sie die Herrlichkeit Gottes gesehen hatten. Es ist die verschleierte Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wir sehen das in Jesus Christus, wie wir es im Korintherbrief sehen, aber es ist verschleiert. Aber diese Torheit, das, was wir vorhin gerade gesehen haben, das ist eine ernsthafte Beleidigung Gottes. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du so mit der Herrlichkeit Gottes herumspielst oder auch das andere Video sehen. Wenn wir das sehen, dann müssen wir entweder sagen, entweder ist das ein Schauspieler oder wenn man von der betrunkenen Herrlichkeit spricht, dann kann er nur Dämonen besessen sein. Bevor wir weitergehen, hier eine weitere Frage. Wenn du im Diktionär das Wort Dummkopf suchen würdest, dann würdest du diese Bilder sehen, die wir gerade hier uns angeschaut haben. Und man kann es nicht anders sagen. Es sind absolute Toren und Narren. Das Wort Griechisch wird im Griechischen auf zwei Arten benutzt. Es gibt die innewohnende Herrlichkeit Gottes und dann gibt es zugeschriebene Herrlichkeit. Die innewohnende Herrlichkeit ist die Summe aller Eigenschaften Gottes in ihrer Vollkommenheit, die Fülle seines ewigen Wesens. Und es gibt nichts, was wir tun können, um der innewohnenden herrlichen Gott irgendetwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzunehmen. Er ist der Gott, der war, der ist und der immer sein wird. Er ist unveränderlich. Und die Summe seiner Heiligkeit und Transzendenz, seiner Autonomie, seiner Souveränität, seiner Gerechtigkeit, seiner Wahrheit, Liebe, Gnade und Allwissenheit, Allgegenwart, alle diese Eigenschaften zusammen machen seine innewohnende Herrlichkeit aus. Dann gibt es zugeschriebene Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit, die wir Gott geben. Das heißt, wir loben ihn und beten ihn an. Und zwar auf die Art und Weise, wie es sich gebührt. Und je mehr wir verstehen, wer er ist, sein Wesen verstehen, desto mehr und besser können wir ihn auch anbeten und ihm Herrlichkeit geben. Aber eine niedrige Sicht von Gott führt zu einem narrenhafter Anbetung. Das, was wir gerade gesehen haben, sind Leute, die Gott nicht kennen, überhaupt nicht kennen. Oder wenn überhaupt so wenig Erkenntnis Gottes haben. Das, was wir gesehen haben, das war eine ganz üble Studentenparty eigentlich, oder? Ja, es ist wirklich, was soll man überhaupt sagen, wenn man solche Dinge sieht? Diese Leute haben keine Ahnung von Herrlichkeit, was es bedeutet. Dieser erste Typ da, der hat wirklich einen eigenartigen Geist, der ihn beherrscht. Die meisten von uns sehen solche Dinge und wir sind theologisch fundiert und wir sehen das und denken, das ist doch einfach Blödsinn. Aber wenn du jemanden siehst, der in dieser Bewegung drinsteckt, dann brauchen wir irgendwie mehr, um diesen Leuten antworten zu können. Wie würdet ihr jemandem helfen, der in diesen Dingen drinsteckt, zu helfen, zu erkennen, dass das falsch ist? Naja, ich glaube, wenn jemand in diesen Dingen drinsteckt, müssen wir zuallererst evangelisieren, damit sie überhaupt errettet werden. Ich kann nicht verstehen, wie jemand, der wiedergeboren ist, in einer solcher Umgebung auch nur 2 Sekunden es aushalten könnte. Vor allem, wenn solche Salbungen ausgeteilt werden wie dort. Ich möchte nicht mal in diesem Gebäude sein, wenn solche Dinge da abgehen. Weil so, ich befinde mich wahrscheinlich irgendwo in einem finsteren Umfeld, wenn ich da hineingehe. Okay, gehen wir davon aus, ich bin da drin, ich liebe es herumzuhüpfen. Warum ist das schlecht? David hat ja auch vor dem Herrn getanzt. Warum soll ich nicht vor dem Herrn tanzen? Es hat nichts Theologisches an sich. Es hat nichts mit Christus zu tun. John hat heute Morgen das Ganze erklärt anhand von 1. Johannes 4, dass Christus, der wahre Christus, verherrlicht wird. Aber das hat nichts mit Christus zu tun. Aber das ist einfach eine den Verstand erschlagende Musik und man bauscht sich gegenseitig auf. Ich glaube, man muss emotional sehr labil sein, um überhaupt in diesen Dingen, bei diesen Dingen dabei zu sein. Als David vor dem Herrn tanzte, heißt es nur, dass er in Bezug auf Gott eine physische Reaktion zeigte. Wir tun das auch manchmal. Diese Art von Tanz, er hat nichts Sexuelles an sich. Es ist nicht unkontrolliertes Verhalten, sondern es heißt einfach, dass er mit seinem ganzen Leib, allem, was er hatte, hat er seiner Freude Ausdruck verliehen und seiner Dankbarkeit gegenüber Gott. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir da gesehen haben. Aber Steve hat vorhin einen wichtigen Punkt genannt. Aus folgendem Grund glaube ich, dass wir den Leib Christi nicht unterteilen durch das, was an dieser Konferenz sagen, sondern wir versuchen zu identifizieren, die Linien zu umreißen, dass wer überhaupt Teil des Leibes ist und wer überhaupt nichts dort zu suchen hat, weil er nicht dazugehört. Das, worum es hier wirklich geht, ist interessant. Strange Fire wurde auf Twitter heute mehr angeklickt als irgendetwas anderes, und zwar weltweit. Ich habe sogar gehört, dass wir mehr angeklickt wurden als Kim Kardashian. Etwas, was uns vorgeworfen wird, ihr entzweit hier Brüder in Christus. Nein, das tun wir nicht, weil sie sind gar keine. Sollten wir uns freuen darüber? Nein, wir sollten wirklich von Herzen traurig darüber sein. Aber das sind Leute, die Errettung brauchen, die aus dem Feuer herausgerissen werden müssen, wie ein Scheit. 2 Dinge haben mich dazu bewogen, diese Konferenz zu veranstalten. Erstens, weil der Geist Gottes so verunehrt wird. Und es ist wirklich so, dass die Ehre um dein Haus mich verzehrt. Und zweitens ist es so, dass diese Leute in diesen Bewegungen verloren sind. Sie reden zwar links und rechts von Jesus Christus, aber sie kennen das Evangelium nicht. Und ich habe heute auch wieder darüber gedacht und dann den Entschluss gefasst, dass ich am Sonntagmorgen hier eine Predigt halten werde, was das Evangelium ist und wer wirklich errettet ist. Und ich sage euch eins: Die Leute können aus dieser Bewegung nicht herausgerettet werden, bis sie das Evangelium gehört haben, denn der Glaube kommt immer noch aus der Predigt. Weil diese Sache so wichtig ist, bin ich sicher, dass die Leute hier sagen, aber ich kenne Leute, ich weiß, das ist völlig abgefahren, was sie machen, aber ich glaube trotzdem, das sind Leute, die lieben den Herrn. Und naja, dasselbe gilt auch für Mormonen. Naja, sie ziehen sich nett an, sie haben kurze Haare, sie kommen ganz anständig daher, sie benehmen sich nett. Naja. Ich möchte das aufgreifen, was John gerade gesagt hat. Es ist eine ernste Sache, was hier abläuft. Die meisten Leute in dieser Bewegung sind wirklich nicht errettet. Und das, was hier die Grenzen so verwischt, ist, sie benutzen dieselben Terminologien, aber sie füllen es mit ganz anderer Bedeutung. Und das ist das Tragische an der Geschichte. Und etwas, hier ist etwas, was auch sehr wichtig ist. Etwas, was es so schwierig macht, Leute zu warnen in Bezug auf falsche Lehre, auf Irrlehre, ist, dass die guten Jungs plötzlich mit den schlechten Jungs gemeinsame Sache machen. Und sie geben diesen Leuten dann, und mein, das, was wir gesehen haben, ist sicher extrem, aber dieselbe Wort des Glaubensbewegung, die charismatische Bewegung, etwas, was die Leute so verwirrt, und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich damit konfrontiert wurde, und sie haben gesagt, was ist mit dem und dem? Ich habe gesehen, dass er mit Paul Crouch herumhing. Ich habe gesehen, dass er mit dem Irrlehrer oder mit dem oder auf dem Sender war. Und das macht es sehr schwierig, Leute überhaupt noch zu warnen vor den Wölfen, wenn die Leiter der Schafe mit den Wölfen gemeinsame Sache machen. Paul Crouch liebt es, die guten Jungs einzuladen, weil sie ihm Glaubwürdigkeit verleihen, die er sonst nie hätte. Und Paul Crouch und all diese Jungs von TBN, das ist die Speerspitze, und sie exportieren dieses theologische Gift in die ganze Welt. Und wenn die Leute sich das im Fernsehen ansehen, dann sehen sie bekannte Gesichter der südlichen Baptisten. Sie sehen Robert Jeffers auf TBN und sie sehen ihn auf Fox News und andere Sender, und sie sprechen dann wohlwollend über die katholische Kirche. Sie sagen, die Katholiken, das sind unsere Brüder in Christus. Das ist ein Schlag ins Gesicht des Evangeliums, und diese Jungs sollten es wirklich besser wissen. Es ist eine Schande, dass so bekannte Leute, der sogenannte gute Jungs, einfach gemeinsame Sache machen mit denen, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Der vierte Begriff, den wir unter die Lupe nehmen wollen, das Wort Herrschaft, das wird ein bisschen theologisch. Es hat aber auch etwas mit Eschatologie, sprich mit der Endzeit, zu tun. Ganz kurz, sie glauben, dass es 7 Berge gibt in der Kultur, Politik, die Gesellschaft, Familie, Kunst. Und gemäß der neuen apostolischen Reformation, wie sagt man das schon wieder, die neuen Kämpfer der apostolischen Reformation, diese sollen dann eben jeden dieser Berge einnehmen. Und wenn diese 7 Berge dann eingenommen sind, dann wird Christus zurückkommen. Das hat etwas mit Dominionismus zu tun, mit Herrschaftstheologie. Wenn du damit nicht vertraut bist, es gibt 3 Flüsse. Der Toronto-Segen ist von dort ausgegangen, dann einer von Kansas und dann ein dritter Fluss kommt aus Bethel in Redding, Kalifornien. Dort, diese 3 Ströme sind quasi die Grundlage für diese neue apostolische Reformation. Und diese Leute müssen die Herrschaft übernehmen, und aus dieser gereinigten Gemeinde geht dann eine neue Herrschaftsgeneration hervor. Sie werden die abgefallene Gemeinde richten und sich über die Schöpfung erheben. Nun ja, alle diese Dinge, die sind sehr attraktiv für junge Leute, die anpacken wollen. Ihr könnt nachher noch darauf eingehen, aber hier geht es um die Sache von Herrschaft. Was sagt die Bibel zum Thema Herrschaft? Und was sind die eschatologischen Implikationen und wo liegen diese Leute falsch? Naja, das ist nichts anderes als eine Form von Postmillennialismus. Ja, wir machen die Welt besser und nachdem wir die Welt besser gemacht haben, nachdem wir die Welt der Herrschaft des Evangeliums unterworfen haben, wir Christus kommen. Und das ist gewiss das Gegenteil dessen, was wir im Wort Gottes lesen. Wir lesen dort viel eher, dass eine große Trübsal da sein wird, bevor Christus zurückkommt. Nicht, dass alles besser wird. Naja, sie haben einfach alles auf den Kopf gestellt. Wir können nicht das Reich herbeiführen, bis der König selbst kommt und das Reich bringt, nämlich Jesus Christus selbst. Und wenn du das Neue Testament liest und dann meinst, dass wir Herrschaft über die Sache ausüben werden durch die Medien oder die Kunst oder solche Dinge, dann haben alle darüber gelacht vor einigen Jahren. Naja, damals hat man noch gelacht. Aber letztendlich ist es einfach eine falsche Sicht der Endzeit. Aber ich glaube nicht, dass das die Wurzel in der Eschatologie ist, sondern es ist vielmehr eine falsche Sicht. Man denkt viel zu hoch von sich und man meint, man hätte die Macht, diese Dinge wirklich herbeizuführen. Und wenn du dir das lange genug einredest und dann noch Leute hinter dich scharen kannst, dann entwickelt das eine gewisse Eigendynamik. Und wir wissen, wie die Leute Hunger haben nach sozialer Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass gerade auch auf der Schiene die Evangelikalen sich vom Evangelium abgewandt haben. Wenn du an Orte gehst, wo etwas Schlimmes passiert ist, wie zum Beispiel New Orleans nach dem Hurricane, und dann gehst du dorthin und du erzählst den Leuten, naja, weißt du, du brauchst Jesus Christus. Wenn du das Leuten in einer solchen Situation sagst, dann wollen sie nichts von dir wissen. Aber wenn du dorthin kommst mit Essen und Kleidern, dann werden sie dich lieben und sagen, naja, das tust du im Namen Christi. Aber was schwierig ist, ist das Evangelium nicht unverwässert darzustellen. Naja, es gibt Leute, die eben gerne Weltverbesserer sind, das hat schon immer gezogen. Und diese Leute überschätzen ihre eigenen Kräfte einfach bei weitem. Und sie definieren folglich daraus ihre Eschatologie. Aber diese Eschatologie kommt von einer maßlosen Selbstüberschätzung und nicht vom Studium der Schrift. Als Rick Perry als Präsident kandidierte, ist das Ganze eigentlich sehr bekannt geworden, weil er sich oft bei solchen Treffen herumgetrieben hat. Und übrigens, Peter Wagner, denkt man, er sei der Oberapostel dieser Bewegung. Aber übrigens kann jeder, der $600 einschickt, ein Apostel werden. Texas haben diese Leute damals in verschiedene Regionen eingeteilt und sie haben dann begonnen, Herrschaft auszuüben, beziehungsweise diese Dinge einzunehmen, um die Herrschaft darüber auszuüben. Und sie wollten Texas vereinnahmen. Und sie haben ganz verrücktes Zeugs erfunden, wie kleine Dämonen und weiß ich was. Aber das ist nichts anderes als Egoismus und Selbstüberschätzung im höchsten Grade. Es kann auch sein, dass wirklich das Reich der Finsternis hinter all diesen Dingen steckt. Aber Steve hat absolut recht. Die Welt wird schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis Jesus zurückkommt. Und dann kommt er und dann wird er zuerst Gericht ausüben, dass Gegenbild dazu ist die Sintflut. Was mir direkt in den Sinn gekommen ist, ist das, was wir in Daniel lesen. Wir hören von den Königreichen, die existieren. Es sind alles menschliche Königreiche. Und sie werden verglichen mit bösen Tieren. Und so wird die Welt auch sein. Und dann plötzlich kommt der Menschensohn und er wird die Herrschaft übernehmen. Aber warum denkt ihr, gibt es so viele junge Leute, die Teil dieser Bewegung sein wollen? Ich glaube, es hat nicht viel damit zu tun, was sie dort gelehrt oder gesagt wird, sondern es ist die Musik. Sie werden einfach in diese Sache hineingeführt. Es ist, als würde man betrunken werden. Nimm die Musik weg bei diesen Dingen und mach mal richtig Licht in den Räumen. Also einfach normales Licht, meine ich. Und stell die Musik aus. Und dann soll einer da auf die Bühne gehen und den jungen Leuten dieses Zeugs verkaufen. Es wird nicht funktionieren. Nein, du, sie brauchen alle diese Dinge, um sie zu manipulieren, damit sie sich wie Zombies benehmen. Aus demselben Grund ist es so, dass all diese Heiligungsveranstaltungen und Heilungsveranstaltungen, dort läuft immer Musik. Es ist diese Musik, die einem einfach langsam einschläfert. Es ist so, als würde man in eine erste Phase von Hypnose hineingelullt werden. Und diese Musik ist sehr emotional und die Leute öffnen sich dann plötzlich für irgendwelche Dinge. Naja, und es gibt eine Menge sogenannte psychosomatische Heilungen. Was man aber nicht sieht, ist, dass Leute wirklich medizinisch geheilt werden. Solche Dinge wurden noch nie dokumentiert in diesen Heilungsveranstaltungen. Aber es ist bezeichnend, dass gerade auch bei diesen Veranstaltungen immer diese Musik im Hintergrund spielt. Tatsache ist auch, diese Musik findest du nicht in der reformierten Kirche. Warum? Das ist nicht, wer sie sind. Sie berufen sich zurück auf die Puritaner, auf Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, Calvin, Luther, Athanasius, Augustinus, die Apostel. Und ihre Welt wird bestimmt von gesunder Theologie, aufrichtiger Anbetung, Gehorsam, Disziplin, Ordnung. Und die charismatische Bewegung ist was komplett anderes. Dort sehen wir, wie die Welt sich mehr und mehr ausbreitet in der sogenannten Gemeinde. Und Dinge finden statt, die nichts mit Gott zu tun haben, auch nichts mit dem, was wir in der Kirchengeschichte finden in Bezug auf gesunde Lehre. Ja, und das ist vorher gesagt. Es gibt zwei Gruppen, die in Christus sind und die, die nicht in Christus sind. Und wir sehen immer, dass gewisse Leute, die, die eben nicht in Christus sind, die werden vor allem angeleitet von ihren Gefühlen. Und im Gegensatz dazu, die wahren Kinder Gottes, die leben von dem, was sie wissen, was sie erkannt haben, von der Wahrheit, von der sie reich getrunken haben. Aber das, was die Leute anzieht, ist dasselbe wie in einer Bar. Es ist einfach sehr sinnlich, es ist erfahrungsorientiert und man kann die Realität des Lebens hinter sich lassen. Wir haben noch einen weiteren Videoclip, den wir uns jetzt anschauen wollen. Jesus-Kultur, das ist eine Anbetungsband, eine Worship-Band aus einer dieser charismatischen Begegnungen. Ihre Konzerthallen sind immer ausverkauft. Und ich gehe davon aus, dass viele Kinder auch in euren Gemeinden sich diese Musik anhören. Und ich habe einen 3-minütigen Clip hier von einem Lied, das eigentlich 15 Minuten dauert. Lasst uns das versuchen, so lange zu ertragen, wie es geht. Lasst uns das kurz anschauen, bis wir entweder alle bewusstlos umfallen oder bis Dr. MacArthur sagt, okay, das reicht, mach das Ding aus.
Okay. I couldn't take it.
Among a group of non-believers who would go from being kind of normal non-believers living in the kingdom of darkness to being demon-possessed. Mm. I think you're inviting a spirit, for sure, but it isn't the spirit of God. And it has nothing to do with Christianity. Again, this is paganism. This is the Kundalini cult. You can look on the YouTube and see that kind of stuff. This is paganism. This is what Hindus do. The mindlessness of this has... And I think if you accept any of it, if you say, well, there's some good in it, you literally have left your young people open to, I think, to demon powers. I would run from this so fast.
This maybe sounds silly to you, but I see this stuff and I experience this stuff. They've got a few songs. They maybe have 50 songs. And there's a couple of them, there's nothing bad in them. And people will just say... Well, that one's okay. It doesn't hurt anything. Does it hurt anything to bring their music in any way, shape, or form into my church, into my home, into my kids' earbuds?
Well, go ahead. The music is just an avenue to get them into their teaching. Sure. The music is popular, and what they're wanting to do is they're wanting to draw people in. Oh, we've got good music. Jesus Culture, Hillsong, we've got good music, so we'll... They use that as an avenue to get people into their teaching. And Mormons do the same thing. Mormons don't approach you with a full bore list of all of their heresies that they believe. They look very normal. They look Christian. They look very nice, and they suck people in. And it's the same thing with this. It's to draw people in to their belief system. And it's sad that today theology and doctrine have almost become bad words. What we just saw there, that is a mark, supposedly, of spirituality. You know, it's a high mark. You're spiritual if you can, but it's totally opposite.
I would go so far as to say evangelical non-charismatic churches are using music that is unacceptable to draw people in. They're using the music of the world to suck people in.
Es ist so, dass viele evangelikale Gemeinden die Musik der Welt benutzen, um die Leute in ihre Gemeinden hineinzusaugen. Großer Unterschied zwischen einer Vorliebe für Musik oder wiedergeboren werden durch den Geist. Aber das, was wir hier sehen, ist so ähnlich wie das, was in vielen evangelikalen Gemeinden passiert, dass man eben nur noch einen Schritt davon weg ist, in diese ganze Geschichte hineinzukommen, die wirklich einen von Gott wegführt. Es ist nicht wirklich Musik in seiner extremen Form. Nicht extremer Rock oder irgendetwas. Es hat eine gewisse Melodie noch. Aber die Grenzen werden hier wieder verwischt. Und es scheint so, als seien sie nicht wirklich charismatisch oder nur milde. Aber das Problem mit der ganzen Geschichte ist, es ist einfach unbiblisch. Noch eine weitere Sache. Die Theologie dieses Liedes ist auch, es ist nicht so, dass wir aufgefüllt werden mit dem Geist. Es geht nicht darum, dass wir mehr vom Geist brauchen, sondern der Geist muss mehr Raum in uns gewinnen. Wenn wir in Epheser 5,18 lesen, dann geht es nicht, dass wir mehr Füllung durch den Geist brauchen, sondern der Geist soll uns erfüllen. Und folglich ist es eine völlig falsche Pneumatologie. Es gibt uns auch eine falsche Sicht dessen, wie der Geist wirkt in der Heiligung. Man meint, man müsste das einfach immer wieder wiederholen. Nein, Tatsache ist, man muss den Versuchungen widerstehen, muss das Fleisch töten. Man muss das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Man soll seinen Leib sich unterwerfen. Das sind die Dinge, die es ausmachen. Wenn wir Buße tun und von der Welt uns abwenden, das ist das, was die Auswirkungen des erfüllt mit dem Geist zu sein bedeutet.
Let me take you to Bethel. Church in Redding,
in der Bethel-Gemeinde in Redding, Kalifornien, werden nochmal ein Video sehen diesbezüglich. Und es geht hier wieder um Feuer. Und ich möchte noch ein bisschen mehr dann darüber reden, wie wir mit den jungen Leuten umgehen, sind vor allem sie, die sich zu diesen Dingen hinzugezogen fühlen.
In a fire tunnel. This is clip 22 at Bethel Church. Okay, I want to explore more of that, but in general, we've got pastors sitting on the stage. Pastorally, how grievous is this?
Okay, als Pastoren, was geht in euch vor, wenn ihr das seht? Das ist absolut schockierend.
We live for the glory of God. We live to teach the word
of God. Wir sind da, um für die Herrlichkeit Gottes zu leben, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wenn wir das sehen, das ist erschütternd.
Naja.
Das hat nichts mit dem wahren Gott zu tun. Es hat auch nichts mit dem zweiten Gebot zu tun, was wir lesen. Dort werden wir eben auch angeleitet, dass wir nicht auf falsche Art und Weise Gott anbeten sollen. Das ist die Bedeutung des zweiten Gebotes.
Und we don't get to create that. We are shaped by.
Es ist nicht so, dass wir Gott anbeten können, wie wir wollen, sondern wir müssen uns bei der Schrift orientieren und so sollen wir Gott anbeten. Und wir müssen uns immer wieder fragen, warum tun wir das, was wir tun? Wenn wir zusammenkommen, um Gott anzubeten, dann ist es nicht so, dass wir Dinge tun, weil es uns gefällt oder weil alle anderen das auch machen, sondern wir tun sie, weil das Neue Testament das so verordnet. Aber das, was wir da gerade gesehen haben, hat nichts mit dem zu tun, was im Neuen Testament gelehrt wird. Es geht um das Wort. Wir singen es, wir lesen es, wir predigen es, wir lehren es. Letztendlich geht es um das Wort. Und hier ist nichts vom Wort. Es ist Götzendienst im Sinne des zweiten Gebotes. Und ich glaube, es ist auch eine Übertretung des ersten Gebotes. Aber wie auch immer, es hat nichts mit Anbetung zu tun.
Principle, how we go about worship. Here is,
aber hier ist noch meine Frage.
Most often repeated responses to what you're
saying. Oft antworten die Leute dann folgendermaßen da. Nirgendwo steht in der Bibel, dass der Heilige Geist das nicht tun kann. Ich weiß, ihr findet das vielleicht komisch, aber die Bibel sagt nicht, dass der Geist das nicht tun kann, dass sie wie Hunde bellen oder wie als würden sie brennen, herumrennen oder dass sie lachen wie wild. Wie könnt ihr sagen, dass das nicht stattfinden kann? Ich glaube ganz einfach, Gott sagt, wie wir ihn anbeten sollen und Gott hat es gesagt, was wir tun sollen und das, was er nicht gesagt hat, das können wir nicht tun.
You either have a direct mandate as to how to worship in the Bible or you have a model for it.
Entweder hast du in der Schrift eine direkte Anweisung, wie wir anbeten sollen, oder ein Vorbild, wie wir es tun sollen. Und Paulus sagt Timotheus, lies das Wort Gottes vor, bis ich wiederkomme. Das ist ein Teil von Anbetung. Es gibt auch Vorbilder, Beispiele dafür, die Grenzen setzen für das, was erlaubt ist und was nicht, was Gott würdigt und was nicht. Es gibt Veranschaulichungen dessen.
Teach the word of God till people
und
are so tired they fall out of the window and die. Raise them from the dead. Bring them back and keep teaching.
Right.
So, but you either have prescription.
Entweder gibt es ganz klare Anordnungen, wie wir anbeten sollen, oder es gibt Vorbilder dafür. Aber nirgendwo findest du Leute, die bellen oder auf dem Boden irgendwo herumrollen. Das Einzige, was daran erinnert, sind Leute, die von dämonischen Kräften zu Boden geworfen wurden und sich komisch benommen haben.
Ich
meine, diese Frage ist so billig, weil die Bibel das nicht verbietet. Warum können wir das nicht tun? Aber es stimmt, es ist in Übereinstimmung mit ihrer ganzen Sicht von Offenbarung, weil sie es nicht erlauben oder zulassen, dass mit dem Ende oder mit der Fertigstellung des Neuen Testaments die Offenbarung Gottes abgeschlossen war. Sie denken eben, dass Gott immer noch redet, Gott spricht zu mir, er gibt mir irgendwelche Eindrücke. Naja, und wer kann mir dann sagen, was wir tun oder lassen sollen? Wir können doch dann machen, was wir wollen, weil Gott hat es mir gesagt. Gott hat mir diese Offenbarung gegeben.
So there's no restraint on anything.
Es gibt kein limitierendes Prinzip hier.
Easy as it is, that is one of the battle cries. Well, Dr. MacArthur, the Bible nowhere says that there should be an organ in the church and you should sing hymns with four-part harmony.
Well, die Bibel sagt nirgendwo, dass wir eine Orgel haben müssen und diese Lieder singen müssen, die wir hier singen. Ja, das stimmt. Aber die Bibel sagt, dass wir Instrumente brauchen können und sollen in der Anbetung. Wir sehen das immer wieder in den Psalmen. Und ich glaube nicht, dass das Neue Testament das aufgehoben hat. Ich glaube, wir sehen das auch anhand dessen, was Epheser 5, 18 lehrt.
Ja,
die Orgel ist einfach ein weiteres Instrument. Es ist ein Windinstrument. Es gibt auch in der Bibel Windinstrumente, die Trompeten zum Beispiel oder die Hörner. Naja, eine Orgel ist nichts anderes als eine Weiterführung dessen. Historisch gesehen hat die Gemeinde Zugang gefunden zu gewissen Instrumenten, die benutzt werden, indem sie sich an der Bibel orientiert haben. Und sie haben alles, was möglich war, gemäß Psalm 150 genommen. Alles, was Atem hat, soll den Herrn preisen. Und ich glaube, dass man sogar Gitarren benutzen kann. Ich habe kein Problem damit. Auch moderne elektronische Instrumente kann man benutzen. Aber sie spielen nur eine Nebenrolle. Ich glaube, die Anbetung, die Gott wirklich sucht, ist nicht in erster Linie die von Musikinstrumenten, sondern es geht um die Worte, die gesungen werden. Aber in vielen Gemeinden ist es so, du sitzt selber im Dunkeln und dann wirst du völlig überrollt von einem Konzert, das von vorne kommt. Aber sie selber können überhaupt nicht mehr singen und sie singen auch nicht mehr. Noch zwei weitere Videos jetzt.
Clip number 8 and then 6. This is the International House of Prayer. This is again Mike
Das internationale Haus des Gebets.
I want you to see a young lady who visited their ministry for training, for equipping.
Und wir sehen, wie es dort zu und her geht.
We'll then try to figure out what's going on here and what's happening to this young lady. This is clip number 8 from IHOP.
The Lord is so good. When the awakening broke out, we were made to come here.
You were made to come here?
Well, not on the Wednesday. We all came because it was our Sabbath, and we were all excited. So we came to see what was going on, and I've never seen anything like this before or even heard about it, and I didn't know that the Lord could work like this.
You never did this kind of thing before?
No.
Had you ever seen it before?
No.
You've never seen this kind of manifestation of the Holy Spirit that you're now experiencing?
Yeah.
No, you never had.
No. Oh, yeah. And then...
Because you haven't stopped shaking since you've been on the platform.
Before the platform. She was sitting over there shaking for the last 2 hours.
Yeah.
So this is all, like, the last 2 months, this is brand new to you, what the Lord is doing.
Yeah, I grew up in a Methodist church, and...
So did I, by the way. I grew up in a Methodist
church. So did I.
At the International House of Prayer, there's a room where they are perpetually praying 24 hours a day.
Again, es gibt dort bei diesem internationalen Haus des Gebets ein Raum, wo dauernd gebetet wird.
Very concerned expose on what's going on. This is clip number 6 about Kundalini.
Hier ein weiterer Clip zu diesen Dingen.
Now, this all began with Rodney Howard Brown imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard Brown had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of.
And then he shows the Kundalini cult in India doing the exact same thing. Yeah. As a whole.
Das Ganze wird hier auch verglichen mit dem Kundalini-Kult in Indien. Ja.
You know, my heart goes out to that young girl, and because if Satan would want to cloak himself in a most
Mädchen tut
way,
mir wirklich leid.
Pretty young lady
leid.
Like that,
ja, that wenn girl, der Teufel sich verkleiden will, dann kann er sich oft solche jungen Leute bemächtigen.
Primary guy there, Paul Kane, who's associated with them, who. But I mean, that's the way Satan would want to dress himself.
Yeah, so another young woman kommt walking down a der road. Satan daher. Er bedient sich junge Mädchen no, oft und solches Zeugs kommt dann dabei raus. Und ich bin sicher, wenn Jesus hier unter uns wäre, dann würde er dasselbe machen, was er in der Synagoge tat, als er die besessenen Menschen sah. Er würde sie austreiben. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich gehe davon aus, dass jemand, der sagt, so etwas habe ich noch nie erlebt vorher. Das ist sehr erschreckend, wenn man sieht, wie Leute so geschüttelt werden und sie sagen, sie hätten noch nie so etwas erlebt. Aber es ist tragisch, wenn im Namen Christi Leute so ins Reich der Finsternis geführt wird. Aber eins muss ich noch sagen, ich glaube nicht, dass so etwas bei wahren Gläubigen, bei wiedergeborenen Leuten passieren kann. Und das unterstreicht einmal mehr meine Behauptung, dass es viele Leute gibt in dieser Bewegung, die nicht errettet sind. Sie gehen einfach dorthin, weil sie eine Erfahrung haben oder gewisse Dinge bekommen wollen. Und sie haben ein überwältigendes Erlebnis, aber es ist im Geist Satans, es hat nichts mit dem Geist Christus zu tun. Aber es erstaunt uns nicht, weil der Teufel verkleidet sich eben gerne als ein Engel des Lichts. Ich erinnere mich noch, als ich bin einer Frau hier begegnet vor einigen Jahren. Ich war damals noch sehr jung hier, noch frisch bei der Gemeinde, und diese Frau hat, aus dieser Frau haben dämonische Stimmen zu mir gesprochen. Ich habe gefragt, wer bist du? Und er sagte, Jesus. Und dieses kleine Mädchen hat einen Tisch durch die Gegend geschmissen. Ich wusste eins sicher, dieses Mädel, das war nicht Jesus.
Satan can make people think,
wenn Satan die Leute dahin bringen kann, dass sie denken, er sei Jesus, das ist die höchste Form von Verführung. Das, was wir gesehen haben, das sind nicht Einzelheiten, sondern es gibt Millionen von Leuten, Millionen in den USA und in der ganzen Welt, die in diesen Dingen drinstecken und das praktizieren. Diese Lehrer, diese Wölfe müssen zurechtgewiesen werden. Man muss sie beim Namen nennen. Die Leute, die ihnen folgen, sind in den meisten Fällen Sklaven der Sünde, Sklaven Satans, und sie sind genauso verloren, wie wir es einst waren. Und wenn wir das sehen, dann sind wir zutiefst betrübt. Und morgen wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Leute erreichen können. Und das Erste ist, wir müssen die Leute mit dem Evangelium Christi erreichen, weil es sind Leute, die verloren sind, die nicht errettet sind, und sie brauchen das Evangelium. Und mit diesem Gedanken, dass sie Sklaven des Teufels und der Sünde sind, bitte ich dich, Steve Larson, jetzt für uns noch zu beten.
Father, it's
Vater,
hard to know how to even respond
es ist schwierig, wie wir überhaupt mit diesen Dingen umgehen sollen, in Bezug auf das, was wir gerade gesehen haben.
Lord, we are so grateful that you have
Vater, wir können nur sagen, dass wir so dankbar sind, dass du deinen Sohn uns offenbart hast, durch dein geschriebenes Wort, durch deinen Geist.
And you have caused us to be regenerated
und du hast uns wiedergeboren durch deinen Geist.
And we praise you and give you
und wir loben dich dafür und wir danken dir,
you have rescued
dass du uns herausgerettet hast aus dem Reich der Finsternis
and
und uns in das Reich des Lichtes versetzt hast. Und durch deine göttliche Initiative hast du dich uns offenbart. Und die Wahrheit hat uns frei gemacht. Vater, ich bete, dass du uns dazu benutzt, um Leute zu retten, Leute, die in deinem Bild geschaffen wurden, aber die verdorben sind von der Sünde, die Sklaven der Sünde geworden sind, in Ketten gefangen, Ketten der Finsternis. Herr, ich bete, dass du uns und andere dazu benutzt und die Verkündigung des Evangeliums, welche Kraft hat zur Errettung, dass du in deiner Souveränität ihren Widerstand überwindest und dass dich zur rettenden Erkenntnis Christi bringst. Herr, ich bitte um viel Weisheit für die Pastoren, die Ältesten, für geistliche Leiter, dass sie wissen, wie sie solchen Leuten helfen können, dass sie den ihnen anvertrauten Schafen gut vorstehen können durch die Predigt, damit sie aufzeigen können anhand der Schrift, wie diese Dinge bloßgestellt werden können, diese Täuschungen, diese Lügen.
Herr,
es scheint, dass du uns dahin gegeben hast, so wie wir es in Römer 1 lesen.
Und
es hat mit Homosexualität begonnen und jetzt kommt der ganze verdorbene Gesinnung heraus, wo wir nicht mehr richtig denken, klar denken können. Und es ist einfach der pure Wahnsinn, was man da zum Teil sieht. Es ist absolut irrational. Es hat nichts mit Logik zu tun. Es macht uns absolut stumpf in unseren Gedanken und der Gesinnung. Und Vater, wir bitten um Gnade, um Barmherzigkeit für so viele Leute, die in diesen Bewegungen drinstecken. Wir bitten, dass die Predigt mit Kraft hervorgehen möge. Wir bitten, dass dein Volk wirklich ausgerüstet sind mit der Waffenrüstung Gottes, damit sie dieser Welt wirklich standhaft sein können und du sie einsetzen kannst, damit Leute erreicht werden können für Christus. Herr, gib uns Unterscheidungsvermögen. Gib uns Einsicht in die Dinge und bewahre uns davor, dass wir uns nur um Gefühle drehen, dass wir einfach nur irgendwo dabei sein wollen. Gib uns Augen, die sehen, Ohren, die hören. Und ich bitte dich auch, Herr, hilf uns, die Gemeinde wirklich zu identifizieren, zu erkennen, wer echter Gläubiger ist und wer nicht. Und dass wir dann gegründet in der Wahrheit zu denen gehen können, die die rettende Erkenntnis Jesu Christi brauchen. Ja, Vater, wir finden großen Trost darin, dass du größer bist als der, der in der Welt ist. Wir finden auch großen Trost darin, dass die Finsternis das Licht nicht auslöschen werden kann. Und so beten wir, dass wir gut ausgerüstet sind und unsere Lenden umgürtet sind mit Wahrheit und dass von uns das Licht ausgeht, der Wahrheit. lass uns nicht ein Licht sein, das unter dem Scheffel steht, sondern lass unser Licht heller strahlen in der Finsternis dieser Welt, sodass es dir gefallen möge, und benutze uns, damit Leute errettet werden, dass viele durch uns errettet werden können noch. Solche, die in diesen Irrlehren und dieser Bewegung drinstecken. Wir flehen dich an, oh Gott, dass du das tun mögest, damit dein Name verherrlicht werde, dass du deine Herrlichkeit erscheinen lässt. Und wir beten dies im Namen des Hauptes der Gemeinde, Jesus Christus. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.